Schon vor Ende der Lieder da stehe. Alles gut. Das war mein Fehler. Ich war irgendwie in dem Wahn, dass es nur 5 Strophen waren. Ich möchte heute weiter darüber sprechen, über was wir im Kolosserbrief lesen und so Schritt für Schritt durch uns durch den Kolosserbrief durchführen. Heute geht es weiter mit Kolosser 2, die Verse 4 bis 7. Und ich lese uns den Text. Da heißt es: Das sage ich euch, damit euch niemand mit klugen Worten zu täuschen vermag. Denn auch wenn ich persönlich nicht da bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Und ich sehe mit Freude euer geordnetes Leben und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr von Christus Jesus den Herrn angenommen, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so lebt nun auch in ihm. Verwurzelt in ihm und aufgebaut auf dieses Fundament. Gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid und voller Dankbarkeit. Das sage ich euch. Das ist ja immer so eine Ankündigung. Da wird es wichtig. Damit weist Paulus im Prinzip nochmal darauf hin, eigentlich auch, was er in den vorigen Versen gesagt hat. Das sage ich euch. Das mit Jesus ist wichtig. Das brauchen wir. Und das, was ich euch darüber gelehrt habe, darauf zu schauen, auf Jesus Christus, das Größte, was wir haben im Glauben, das ist wichtig. Das vergesst nicht. Paulus gibt da nochmal so richtig, ja, so eine Betonung legt er darauf. In Jesus haben wir die Fülle der Erkenntnis und die Gewissheit, dass der Glaubende, derjenige, der ein Kind Gottes ist, in und durch Christus hat. Da haben wir alles, was wir brauchen für unser Leben. Da haben wir alles, was wir nötig haben, wo wir Defizite haben. Alles das in Christus löst sich das. Deshalb hat Paulus das vorher auch in den Versen so überaus deutlich herausgehoben. Um jeder Entmutigung, um jeder Verführung und jeder Irrlehre in der Gemeinde zu begegnen. Er sagt im Prinzip ganz einfach, wenn du begeistert bist von Jesus, wenn du brennst für Jesus, dann bist du Resistenz. Dann hast du eine Resilienz gegen Widerstände, gegen Entmutigung, gegen Kraftlosigkeit, gegen, dass dich Leute verrückt machen vielleicht und so weiter. Dann wirst du auch nicht jede Meinung hin und her, die dich gleich aus dem Tritt bringt. Also es ist gut für uns, wichtig für uns, wirklich so in Jesus zu leben und sich da nicht irre machen zu lassen. Noch einmal, der Satan will letztlich die Liebe zu Christus und zum Vater und auch die Liebe untereinander in der Gemeinde, unter den Geschwistern, zum Erkalten, zum Erlöschen bringen. Das ist sein Ziel. Und Paulus sitzt dagegen. Er sagt, die Liebe zu Christus erfüllt es und ist das Gegenmittel letztendlich, um diesen Bewegungen letztendlich dagegenhalten zu können. Paulus setzt die Fülle der Erkenntnis von und über Christus, dem Jesus Christus, denn Jesus Christus ist die Fülle aller Erkenntnis dagegen. Das Kostbarste und Herrlichste für uns Menschen. Und in Jesus Christus ist alles da. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist das, was er in den vorigen Versen uns auch so mitgeteilt hat. Wir müssen Christus in all seinen Facetten und all seiner Herrlichkeit kennen. Wirklich kennen, damit uns niemand zu täuschen vermag. Ich finde das manchmal sehr notvoll. Es kursieren wirklich die wildesten Gottesbilder so unter den Erdenkindern, sage ich mal so. Manchmal spricht man mit Menschen, die vielleicht mit dem Glauben nicht viel am Hut haben oder gar nichts darüber wissen. Man spricht mit ihnen und das Erste, was einem entgegenkommt, ist, als Christ darfst du ja nicht. Darfst du dies nicht, darfst du das nicht? Dann frage ich immer, wie kommst du da drauf? Ja, das weiß man doch. Ja, sage ich, woher weißt du das? Ja, weiß man halt. Wir haben aber was dagegen zu setzen. Wir können sagen, nein, Christus lehrt uns was anderes. Er, genau wie Paulus hier, er lernt nicht erstmal, was du nicht darfst, sondern er lehrt uns, was wir dürfen. Und wo er uns begegnen will, wo er uns stärken will, wo er uns Kraft geben will. All diese Dinge. Und das habe ich schwarz auf weiß in Gottes Wort. Es ist eine Gefahr, dass wir uns den wirklichen Christus rauben lassen. Aufgrund von Vorurteilen, aufgrund von falschen Gottesbildern, aufgrund von falscher Lehre, von falschen Vorstellungen. Es ist wichtig, dass wir eine gute Quelle haben, woher wir die Informationen kommen, und die ist Gottes Wort. Und dass wir uns dem immer wieder aussetzen, darüber nachzudenken. Weil dann sehen wir einen Christus, der knüppelhart war, aber auch voller Liebe. Ein Christus, der Kraft hatte, Situationen, auch aussichtsloseste Situationen, zu verändern, zu erneuern. Wir sehen einen Christus, der sich den Menschen zugewandt hat, nicht abgewandt. Der sich nicht distanziert hat von Menschen, die es nicht auf die Reihe gebracht haben. Ein Christus, dessen größte Passion es war, die Menschen zu retten und mit der Vaterliebe Gottes in Verbindung zu bringen. Es ist der Christus, der durch den Heiligen Geist in uns lebt, wenn wir glauben. Und dem wir da Raum geben müssen. Leute in der Gemeinde von Kolossä, ihr Lehrer, die versuchen letztlich genau das Gegenteil. Die Geschwister in ihrer Vorstellung von Gott und von Christus zu täuschen. Ihnen zu sagen, du brauchst noch was mehr. Also so wie du lebst, liebe Maike, also mit Christus, ja, ein bisschen dünn, ne? Da müssen wir noch was draufsetzen. Da musst du also noch mindestens die und die und die Gebote halten und das noch richtig auf die Reihe kriegen. Dann vielleicht. Das ist so das typische Wesen letztendlich der Ehelehre. Noch was draufsetzen. Dir vorzumachen, du bist nicht in Ordnung vor Gott. Du brauchst mehr als Christus. Du musst auch noch so werden, wie ich mir das vorstelle. Ich habe gestern eine Mail bekommen. Fand ich ganz interessant. Kriege ich öfters mal. Eine Rundmail an die Baptisten im Nordwesten. An alle Pastoren und Leiter und so weiter. Und da schreibt jemand so sehr selbstbewusst darüber, dass er die Erkenntnis hat, dass das mit dem Heiligen Geist so, wie wir das lehren oder denken oder wie die Pneumologie der Theologie das einfach darstellt, so nicht ist. Das mit dem Heiligen Geist kann man nicht so einfach so machen, wie wir das so manchmal vielleicht verkündigen. Man müsste doch anders sein. Man müsste dies, man müsste das. Eine lange Liste noch dabei, was dann anders wäre. Und dann auch immer noch die Warnung, dass wir sonst ja auch alle verloren gehen, wenn wir das nicht tun. Das ist nicht das, was Jesus tut. Das ist nicht das, was Paulus hier lehrt. Das ist nicht das, wo wir ermutigt werden, sondern da geht es eigentlich immer nur darum, dir zu sagen, was du nicht machst, was du falsch machst. Und das lese ich so in der Bibel nicht. In der Bibel werden wir ermahnt, unser Leben zu erneuern, ja. In der Bibel werden wir immer wieder auch darauf hingewiesen, wo unser Leben nicht zu dem Leben Gottes passt. Aber das ist immer mit Liebe. Und das ist immer damit verknüpft, dass du angenommen bist. Die Irrlehrer in Kolossä, die rufen nicht offen zum Abfall auf, sondern sie wollen Zusätze machen, um letztendlich ihre eigene Position und Einflussmöglichkeiten zu stärken. Man müsse diese oder jene jüdische oder traditionelle Vorschrift noch beachten, ein asketisches Leben führen, Engelmächte verehren, bestimmte Ernährungsweisen beachten und so weiter und so weiter. oder auch um wirklich gerettet zu sein, die jüdische Beschneidung annehmen. Lauter fromme und einleuchtende Argumente, wo auch immer ein Bibelvers dazu passt, wenn man ihn aus dem Zusammenhang reißt. Und doch warnt Paulus davor. Er warnt die Gemeinde, diese Verführer und Zerstörer des Leibes Christi nicht zuzulassen. Und er warnt sie, ihr kommt am besten damit klar, wenn ihr Jesus liebt, wenn ihr Jesus kennt, wenn ihr Jesus verstehen lernt. Paulus sieht diese Gefahr und er stärkt die Geschwister in Kolossä, damit sie dieser Anfechtung nicht erliegen. Er ist zwar persönlich nicht in der Lage, zu ihnen zu kommen, er sitzt ja im Gefängnis, aber dennoch verbindet er sich mit den Geschwistern der Gemeinde, damit euch niemand mit klugen Worten zu täuschen vermag, sagt er, ist der Anlass, warum er das schreibt. Denn auch wenn ich persönlich nicht da bin, so bin ich doch im Geist bei euch, so formuliert er es. Leiblich ist Paulus nicht da, genau wie er hier jetzt nicht da ist. Er ist abwesend, aber im Geist doch bei den Kolossern. Und im Geist bei ihnen zu sein, das meint mehr als, in seinen Gedanken. Das verbinden wir damit, ne? So, ich denke an euch. Es umschließt letztendlich etwas, was Paulus auch aktiv für die Gemeinde macht. Ständige Fürbitte. Dass er ständig für die Geschwister eintritt. Wenn wir die Paulusbriefe lesen, dann lesen wir immer, ich danke dem Herrn und ich bete und ich bitte für euch. Und er ist eigentlich permanent im Gebet für die Geschwister. Und er umreißt ihn und gibt ihnen weiter, wie sie wirklich im Glauben festhalten können und als Gemeinde gegen alle Anfechtungen bestehen werden. Paulus gibt hier weiter, was er im Geist von Gott empfangen hat. Der Geist Gottes führt ihn und das gibt er an die Kolosser weiter. Das hat also durchaus eine ganz große Autorität, was wir hier lesen, was hier weiterkommt. Weil im Letzten redet hier Gott. Der Heilige Geist führt Paulus, weil er immer wieder auch um die Gemeinden ringt. Und er zeigt ihm, was dran ist, wo es hingeht. Und das gibt er weiter. Es ist wichtig, was wir hier erkennen. Wir brauchen Geistesführung als Kinder Gottes, um den Anforderungen, die wir als Kinder Gottes und den Anfechtungen, die wir als Kinder Gottes erleben, wirklich etwas entgegensetzen zu können. Das sind nicht nur unser Wissen und unsere Gedanken, sondern es geht wirklich darum, dass Gott auch damit reinreden darf, durch seinen Heiligen Geist. Und da, wo wir Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, da lebt er durch den Heiligen Geist in uns. Und der Heilige Geist führt unseren Geist, das heißt unsere Gedankenwelt auch, und kann da hineinwirken und hineinsprechen. Durch sein Wort, aber auch durch Gedanken, die wir haben, durch Ermutigung und so weiter. Es ist wichtig, dass wir diese Geistführung anstreben, dass wir darum bitten, dass wir geführt und geleitet sind, dass wir offen sind dafür, dass der Herr uns korrigieren kann, uns neue Gedanken geben kann, neuen Mut machen kann. Wenn wir ihm keine Gelegenheit dazu geben, dann passiert auch nicht viel. Und dann ist es wichtig, das, was wir dort empfangen, dann auch zu teilen mit anderen, zu besprechen, darüber zu beten, darum zu ringen, weil das uns letztendlich auch bewahrt davor, dass wir irgendwelche abstrusen Ideen nachgehen und sie meinen, sie wären von Gott. Damit stärkt Paulus die Gemeinde mit dem, was er geistlich empfängt und es weitergibt. Und er stärkt sie in sehr mutmachender und in sehr seelsorgerlicher Weise. Und das, was ich interessant finde, hier kommt kein Vorwurf. Kein aufgehobener Zeigefinger, auch nicht von oben herab, sondern er stellt vor allem das Positive und das Erfreuende heraus. Er sagt dir nicht, wenn er das da macht, dann geht er alle verloren. Der holt nicht die Keule raus, sondern er sagt hier, ich sehe mit Freude euer geordnetes Leben und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Das sagt er denen, obwohl sie ja eigentlich Probleme haben in der Gemeinde. Sehen, was er sieht, das steht hier wohl für alles, was er von Epaphras über die Gemeinde gehört hat. Und darüber freut sich Paulus erstmal. Er freut sich über ihr geordnetes Leben. Was übrigens nicht gleichzusetzen ist mit einem so bürgerlichen Leben. Das ist hier nicht gemeint. So einem braven Leben. Wenn man schön richtig gekleidet ist und all diese Dinge. Das meint hier Paulus nicht. Das verwendete Wort für Ordnung ist im Urtext kein moralisches Wort. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir denken oft, nur der ist ein guter Christ, der in einer ähnlichen bürgerlichen Existenz lebt wie wir. Das ist hier nicht gemeint. Hier beschreibt der Begriff Ordnung einen militärischen Begriff. Das kommt mir immer ganz gut zugegen, weil ich ja ein paar Jahre bei dem Verein war. Der Paulus, der entlehnt sehr oft übrigens Begriffe aus der Militärsprache. Das kommt ganz oft in seinen Briefen vor. Und dieser Begriff Ordnung, der heißt eigentlich, wenn man genau übersetzen würde, Schlachtordnung. Also Soldaten, die nicht wirr durcheinander gehen und mit dem Schwert umeinander hauen, sondern man kennt das so aus den Asterix-Filmen. Wenn diese römischen Soldaten, das war auch ihre Stärke, wenn die sich komplett formiert haben und irgendeine gewisse Formation eingenommen haben und genau jeder wusste, wo er stand und wie er was machen sollte, und das war sehr effektiv. Die waren sehr stark dadurch, die waren fast unbesiegbar. Und das meint er eigentlich damit, das meint diese Ordnung, dass ihr in dieser Ordnung lebt. Ihr seid aufgestellt als Gemeinde und dafür danke ich dem Herrn, dass das so ist. Ihr seid so aufgestellt, dass ihr nicht einfach so überwunden werden könnt vom Bösen, sondern ihr steht in einer Schlachtordnung. Das heißt, Paulus lobt hier die Gemeinde dafür, dass in ihrem Kampf gegen Anfechtung, Irrlehrung, Bedrohungen aller Art sie in geordneter Abwehrreihe stehen, die nicht so einfach zu überwinden ist. Dass der Feind nicht einfach in ihr Innerstes spazieren kann und dort sein Unheil anrichten kann. Er muss erst einmal die Abwehrreihen überwinden, um die Geschwister im Inneren zu schwächen. Würde Paulus uns hier auch loben, als Geschwister in Emden? Oder würde er uns ermutigen, unsere Abwehrreihen, unsere Abwehrordnung, unsere Kampfordnung zu verstärken, zu verbessern? Ich möchte das mal am Beispiel des Gemeindegebets darstellen. Das sind so Formationen, die wirklich das Innere der Gemeinde bewahren und beschützen. Das ist Gebet. Und da, wo wir uns formieren zum Gebet, zum Beispiel dadurch, dass wir Treffen haben, wo wir gemeinsam darum beten, um den Schutz für die Gemeinde. Das geht immer wieder darum, dass wir beten, dass die Kranken gestärkt werden, dass wir beten, dass keine Irrlehre sich hier breit macht, dass Menschen, die entmutigt sind, neuen Mut fassen können und so weiter, dass wir uns da eins machen. Damit formieren wir uns. Das ist die Ordnung, in der wir leben. Und das würde Paulus begrüßen. Vielleicht würde er uns ermutigen, noch sorgfältiger zu sein. Durchaus noch zu überlegen, vielleicht können wir uns da noch dichter zusammenstellen, damit Menschen, die in Schwachheit sind, dass Menschen, die in Not sind, dass Menschen, die vielleicht gerade in Glaubenskrisen sind, und das wechselt oft. Manchmal sind es die Beter, die stark sind, aber diese Beter können auch irgendwann die sein, die Gebet empfangen und brauchen. Dass diese Abwehrreihen wirklich formiert sind, geordnet sind. Oder dass wir sagen, wir verpflichten uns, das war ja mal so eine Idee, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir da dranbleiben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie ein Beschäftigungsprogramm haben, sondern dass wir wirklich sagen, wir wollen wirklich in der Schrift wachsen, dass wir uns investieren in Bibelarbeit, dass wir uns investieren in Gottes Wort. Das hilft manchmal, dass man sagt, ich will jeden Tag ein Kapitel lesen und ich verpflichte mich jemanden, damit ich es auch durchhalte, weil sonst klappt das nicht. Aber damit trainieren wir unsere Ordnung. Und das ist nicht so einfach zu überwinden. Dann kann natürlich einer sagen, so eine irgendeine verrückte Lehre loslassen und kann damit in die Gemeinde gehen. Und wir sagen, okay, Gottes Wort sagt aber nö. Nö. Und damit ist das Thema durch. Das heißt, wir stehen in einer geordneten Schlachtordnung, die nicht zu überwinden ist. Ich glaube, Paulus würde sich freuen über unseren Hunger nach Gottes Wort, über unsere Gebetszeiten und dieses gemeinsame Miteinander Einheit suchen. Aber er würde uns sagen, achtet darauf, dass es vielleicht noch ausgeprägter wird, achtet darauf, dass es nicht zerstört wird, weil damit seid ihr nicht zu überwinden. Damit können die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden. Das geht nicht. Die Gemeinde in Kolossee steht in geordneter Abwehrreihe. Noch ist es dem Feind nicht gelungen, die Reihen aufzubrechen dort. Und die Festigkeit ihres Glaubens an Christus, die ist noch da. Davon spricht Paulus. Festigkeit wird ebenfalls wieder militärisch gebraucht, dieser Begriff, und bezeichnet eine feste innere Geschlossenheit, die unbeugsame Stärke, womit die Truppenreihen den Feind wirklich abprallen lassen. Der Glaube an Jesus Christus ist ihre Stärke. Die Begeisterung für Jesus ist ihre Kraft. So steht die Schlachtordnung und die Abwehr der Gemeinde fest. Die ist nicht zu überwinden. Und solange wir von Jesus begeistert sind, passiert nichts hier. Dürfen wir wissen, dass kein Feind hier durchkommt. Wichtig dabei ist natürlich nicht nur das Bild der Gemeinde, sondern ich muss auch gucken, wie sieht das denn bei mir aus? Wie stehe ich denn da persönlich? Die Gemeinde ist die eine Sache, aber wie steht es mit meinem eigenen Glauben? Diese Frage muss ich persönlich beantworten. Ich glaube, als Gemeinde ist der Glaubenslevel recht hoch, aber durchaus noch steigerbar. Wie ist es bei mir? Es ist nicht schlimm, Geschwister, zu erleben, dass ich glaubensmäßig eine Krise habe. Es gibt immer wieder Menschen, auch in unseren Reihen, die an ihre Grenzen kommen, die sich vielleicht auch denken, ist das alles wahr, was ich da glaube? Wird das alles funktionieren? Das ist noch nicht das Problem. Das Problem ist dann, wenn ich mich zurückziehe und sage, es hat doch sowieso keinen Zweck, wenn ich aufgebe. Habe ich Zweifel? Ich habe mir angewöhnt, mit Dingen, die ich nicht zurechtkomme, Menschen zu fragen, die vielleicht einen Schritt weiter sind, die vielleicht eine andere Sichtweise haben. Dass ich Geschwister anspreche und sage, hey, bete für mich. Im Moment geht es mir nicht gut. Ich versuche das auch irgendwo transparent zu machen, weil dann bin ich nicht mehr angreifbar. Wenn ich das alles nur mit mir selber ausmache und so Stück für Stück in die Versenkung verschwinde, dann bin ich angreifbar. Dann ziehe ich mich aus dieser Schlachtordnung raus, in der ich geschützt bin, und stelle mich an einen ungeschützten Ort. Und dann kriege ich Feuer. Das ist normal. Deshalb, liebe Geschwister, wenn ihr Zweifel habt, wenn ihr Glaubenskrisen habt, das ist noch nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, dazu zu stehen. Deshalb seid ihr nicht die großen Ungläubigen, wie man oft denkt, sondern ihr seid die, die Fragen haben, die Sorgen haben, die Nöte haben. Und ihr seid die, die im Rahmen einer Gemeinschaft, einer Gemeinde getragen werden. Dann lasst euch auch tragen. Offenbart es. Bittet um Gebet. Wir beten das jeden Sonntag an. Wenn du eine Krise hast im Glauben, dann komm doch und sag, lieber Bruder, liebe Schwester, bete für mich. Ich kann gerade nicht. Auch in meinem Leben war das an verschiedenen Stellen so, wo ich gelebt habe, dadurch, dass andere für mich gebetet haben, weil ich die Kraft nicht mehr hatte. Das ist nicht schlimm, aber ich stehe immer noch hier und ich bleibe in diesem Schutz. Wie kann ich persönlich in meinem Glauben wachsen, indem ich anfange, wirklich Gottes Wort ernst zu nehmen, Gottes Wort zu lesen, es versuche umzusetzen, es ausprobiere. Geschwister, bitte für mich zu beten, Gemeinschaft suche, nicht vor der Gemeinschaft fliehe. Die Gemeinde in Kolossee, die steht in geordneter Abwehrreihe. Noch ist es dem Feind nicht gelungen, die Reihen aufzubrechen. Die Festigkeit ihres Glaubens ist noch da. Den Glauben stärken ist für uns immer wieder Thema und ist wichtig. Einander wirklich wahrnehmen. Hauskreise, Gemeinschaft, das sind alles diese Dinge, die uns helfen. Darauf baut Paulus auf, macht aber gleichzeitig seinen Lesern sehr deutlich, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt nun auch an ihm. Jetzt macht Paulus was ganz Geniales mit seinen Geschwistern. Er sagt ihnen, hey, überleg mal, du bist doch zum Glauben gekommen. Das ist gerade noch eine bestimmte Situation. Und ich glaube, ganz viele Menschen wissen das noch, wann so der Tag war, wo sie ihren Glauben festgemacht haben vor dem Herrn. Was da passiert ist, warum sie eigentlich Jesus Christus in ihr Leben eingeladen haben. Und da geh wieder dran zurück. Und das, was du da glaubst, das lebe jetzt auch. Paulus sagt im Korintherbrief, wer da steht, der mag zusehen, dass er nicht falle. Also es ist eine Realität, dass der Glauben immer wieder bedroht ist. Und dass das, was man im Glauben erkannt, erfasst, vielleicht auch schon umgesetzt hat, das ist nicht nur eine Garantie für die nächsten 100 Jahre, sondern das ist in der Situation, in der du stehst, konkret und hilft. Aber morgen musst du das wieder neu empfangen. Glaube ist kein Ding, wo du, so eine Kraftquelle hast, die immer weiter produziert, sondern es ist eher wie so ein Akku, verstehe ich das. Der muss immer angeschlossen sein, der muss sich immer wieder neu aufladen, damit du im Glauben immer weiter leben kannst. Und so meint Paulus das hier auch. Wir brauchen die Erinnerung, dass es nicht reicht, Glaubensdinge zu wissen oder sie für richtig zu halten, sondern dass wir immer wieder uns aufmachen, dass wir vom Glauben Wissen auch in unser Leben einzubinden. Weil da wird es aufgeladen. Im Alltag umzusetzen. Es reicht nicht, über Vergebung alles zu wissen, sondern es wird erst dann zur Kraft, wenn ich gelernt habe, zu vergeben oder Vergebung zu empfangen. Selbstsicherheit oder Gleichgültigkeit bringt uns immer zum Straucheln. Damit das letztlich nicht passiert, weist der Apostel die Gemeindeglieder auf ihren geistlichen Anfang zurück, weil ihr Christus angenommen habt. Wörtlich heißt es, wo ihr Christus zu euch genommen habt. Das beschreibt die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Lebenswende. Das gehört zum Glauben dazu. Wie es dazu kam und was sie dann getan haben. Die Kolosser haben nicht nur über Jesus Christus gehört, er selbst ist ihnen begegnet. Und sie konnten das Ja des Glaubens sagen. Die Christen dort, jeder einzeln für sich und als Gemeinde, als Gesamtpaket. Was interessant ist, was man ganz schnell überliest, Paulus sagt hier die volle Bezeichnung von Jesus, den Jesus Christus angenommen hat. Ich glaube, Paulus weist hier noch einmal ganz bewusst auf die vorherigen Abschnitte zurück, in denen er über die Herrlichkeit und Größe gesprochen hat. Jesu, der Größte und Beste und Wunderbarste, in dem all die Fülle wohnt, diesen Jesus Christus haben sie angenommen. Diesen Jesus Christus haben die Kolosser von Epaphras gehört. Er hat ihn verkündigt. Und zu ihm haben sie Ja gesagt. Sie haben eine Antwort gegeben. Er ist nicht ein Herr unter vielen, sondern er ist der Herr für sie. Hast du eigentlich diesem Herrn Jesus Christus ein uneingeschränktes Ja gegeben? Hast du ihn eingeladen in dein Leben? Sonst reden wir eigentlich nur von der Theorie. Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, Jesus Christus, ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist, dass du mein Erlöser bist, dass du mein Retter bist, dass du der Herr bist in meinem Leben? Da, wo ich das nicht tue, ist es Theorie. Paulus sagt, erinnert euch, habt ihr das getan? Und wenn ja, dann seid ihr in dieser Ordnung, in dieser Kraft, dann seid ihr daran angeschlossen. Und darin sollen die Kolosser leben. Ermutigt sie einfach. Macht das. Lebt darin. In ihm meint die Nähe die persönliche Lebensgemeinschaft. Sonntags, genauso wie werktags, in guten Tagen, in schweren Tagen, in jedem Tag. Lebt das, bleibt da drin und erinnert euch, wie es war, geht dahin wieder zurück. In Christus sein heißt im Wort Gottes sein, im Gebet verbunden sein und im Leib eingefügt sein. Das vergessen wir auch oft. Manche denken, ich kann Christ sein, da brauche ich keine anderen für. Mir reicht der Sonntagsgottesdienst im Fernsehen und dann ist gut. Da hörst du tolle Dinge. Aber du brauchst die Gemeinschaft. Du brauchst, um als Kind Gottes wirklich stark zu sein und zu überlegen, brauchst du auch die Gemeinschaft. Deshalb Taufe, um in den Leib eingefügt zu werden. In Christsein bedeutet, auch Erfahrungen zu machen im Glauben. Und zwar Erfahrungen, die Gottes Wort entsprechen. Wir geben uns ja so schnell damit zufrieden, dass das, was in Gottes Wort steht, nicht unsere Lebensrealität ist. Ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ich will mich damit einfach nicht mehr zufrieden geben. Weil wenn es da steht, und ich glaube daran, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, dann möchte ich, dass das auch in meinem Leben passiert. Vielleicht nicht jede Einzelheit, aber ich glaube doch, was da beschrieben ist an Verheißungen, an Beschreibungen von dem, wie Leben funktioniert, glaube ich, dass Gottes Wort in meinem Leben auch eine Rolle spielen sollte. Und ich bitte darum, in der Kraft des Heiligen Geistes diese Erfahrungen zu machen, von dem Gottes Wort spricht. Leben in Christus Jesus, das meint die gesamte Lebensführung. Nicht nur so ein Teil, nicht nur der Teil, der hier sonntags sitzt. Alles ist dem Christus unterstellt. Und in allem folgt der Glaubende vertrauend seinem Herrn, hört auf ihn und gehorcht ihm. Und dann heißt es, dann stellt Paulus fest, dann bist du verwurzelt in ihm und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr es auch gelehrt worden seid. Und er fügt noch an, voller Dankbarkeit. Wenn ein Kind Gottes in der Liebe Gottes, so wie sie sich in ihn im Christus offenbart hat, tief verwurzelt ist, dann ist das so ein Bild von einem Baum, der tief im Erdreich verwurzelt ist, wie ein Baum. Und in seiner Liebe fest gegründet zu sein, darin sein Fundament zu haben, bedeutet wirklich fest zu stehen. Und diese Bilder symbolisieren eine ganz tiefe, enge Beziehung, die absolut belastbar und nicht zu zerstören ist. Wie gesagt, das ist nicht das Wissen, sondern es ist die Beziehung, das Gelebte, was uns einwurzelt und was uns auf ein Fundament stellt, was nicht erschüttert werden kann. Da, wo unsere Lebenswurzeln, das ist unser Wille, unser Fühlen und unser Denken, unser ganzes Sein, in Christus eingesetzt sind, das heißt, in Gottes Wort und Verheißung sich eingraben und sich festkrallen, da hat der Glaube Festigkeit und Bestand. Ich habe das Vorrecht, manchen Menschen begleiten zu dürfen, die ihren letzten Weg gehen. Und ich war schon oft bei Menschen, die wirklich so in der letzten Lebensphase sind. Auch Menschen, die tief glauben. Und ich weiß, einer meiner geistlichen Mentoren und Väter, es war ein Mensch, der war in den Verheißungen Gottes eingegraben. Anders kann man das nicht darstellen. Der hat in seiner ganzen Lebenssituation, in allem das, was ihm da begegnet, an Krankheitsnot, an wirklich körperlicher Schwachheit und alles, er hat aber immer gesagt, mein Herr Jesus ist bei mir. Und an dieser Verheißung ist er nicht verzweifelt. Ist immer, und je weniger Kraft er hätte, mit letzten Luft und Möglichkeiten, immer noch, mein Herr Jesus ist bei mir. Ich bin dahin gegangen, wollte ihn eigentlich trösten. Ich gehe raus und bin getröstet. Sein Herr Jesus war bei ihm. Und als er die Augen schloss, war er bei ihm. Da, wo wir diese Verheißungen, diese Zusagen Gottes uns daran festkrallen, da hat der Glaube Festigkeit und Bestand. Außerdem führen ja die Wurzeln dem Baum die Nahrung zu. So kann er wachsen und Frucht hervorbringen. Und von diesem Mann, von dem ich da spreche, der hat anderen Menschen zum Glauben geführt. Der hat immer wieder Menschen um sich herum gehabt, die Christus nicht kannten. Und er hat sie eingeladen, selbst im Krankenhaus noch. Eine gute Gründung bewirkt dann, dass man stetig darauf weiterbauen kann, bis zur Vollendung. So sollen Christen und die Gemeinde weiter wachsen, sich weiterentwickeln, sich weiter bauen lassen, damit sie nicht zu Fall kommt. In diesem Zusammenhang gibt es ein ganz wahres und ein sehr wichtiges Wort. Stagnation im Glauben ist immer Rückschnitt. Gottes Prinzip im Glauben ist Wachstum. Da, wo wir stehen bleiben, wo wir nicht mehr weitergehen, da gehen wir zurück. Und deshalb ist es gut, immer wieder neu zu Christus zu kommen, zu sagen, geh mit mir weiter. Und jede Situation, in der du stehst, ist auch eine Wachstumssituation. Jede Not, in die du kommst, hilft dir zu wachsen. Es ist nicht immer die Katastrophe, für das wir das immer denken oft, sondern es ist auch ein Weg, eine Möglichkeit zu wachsen. Kinder Gottes und die Gemeinde sollen in dem, was sie glauben und so, wie sie glauben, immer fester werden. Da braucht man lediglich dazu Christus. Christus, die Fülle, das genügt. Dies gibt Paulus hier den Kolossern als entscheidende Wegweisung. Dann schließt er diesen Abschnitt mit dem Hinweis, seid reichlich dankbar. Wer nicht mehr aus dem staunenden Dank lebt, der wird angreifbar, mürrisch und unzufrieden. Da findet jede Form von Verführung und Anfechtung sehr bald offene Ohren. Wer dankt, der denkt. Der durchdenkt die gewaltigen Heilstaten Gottes, der bedenkt, wie das Heil an ihm geschehen ist. Was brauchst du da noch mehr? Ich möchte noch erinnern, dieses kleine Zeugnis, was ich eben gegeben habe, zur Ehre Gottes. Diese Gedanken, auch manche depressive oder negative Gedanken, die kommen. Die kannst du nicht einfach abstellen. Die Frage ist, gehe ich denen nach? Oder gehe ich wieder dahin, was Christus tut in meinem Leben? Ich durchdenke die gewaltigen Heilstaten Gottes, auch in meinem Leben. Ich bedenke, wie das Heil an mir geschehen ist. Dann wird auch meine depressiven Gedanken sich verändern. Da glüht die erste Liebe wieder auf. Und da bleibe ich fest in Christus verwurzelt. Und das Leben kann mich nicht mehr verunsichern und überfordern. Herausfordern wohl, aber nicht überfordern. Die Danksagung treibt die Gewöhnung, den Zweifel und die Versuchung hinaus. Christus in uns gibt Leben und Lebenskraft. Amen.